Okay, das heißt, wir werden bald richtige Finanzinvestoren.
Moguls.
Ach, Moguls.
Ja, auf jeden Fall.
Hallo, hier sind Ella und Stella vom Podcast Stracciatella's Thoughts. Und worüber reden wir heute?
Über Aktienhandel und Immobilien-Moguls. Extra nochmal Moguls gesagt. Warum klärt sich in der Folge?
Viel Spaß beim Zuhören. Also, du bist gerade dabei, dir eine Wohnung anzugucken und eventuell mit jemandem zusammen zu kaufen. Und mich würde jetzt interessieren, wie läuft es dann ab? Also, wie sichert ihr beide zwischen euch ab, dass es da jetzt keinen Streit gibt? Was ist, teilt ihr dann das Einkommen oder was ist sozusagen der Gewinn für euch beide dadurch, dass ihr die Wohnung, dass ihr das teilt?
Der Gewinn für uns beide, also warum machen wir es zusammen?
Ja.
Naja, weil wir einfach einen geringeren Kredit aufnehmen müssen. Es wäre der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich bin handwerklich einfach mal gar nicht begabt. Und es kommt ja schon häufiger mal in die Wohnung vor, dass du irgendwas machen musst und irgendwas nicht funktioniert. Und musst du halt permanent einen Handwerker holen und er ist halt Handwerker. Und ich könnte halt die ganzen anderen Sachen machen, die Abrechnung und den ganzen Schund.
Okay.
Deshalb würden wir zusammen machen. Also ist es so, dass wir eine bestimmte Summe an Eigenkapital mit einbringen müssten. Die hat er. So, großes Plus. Und wir kennen uns, seit wir klein sind. Also wir sind jetzt nicht die allerbesten Freunde, muss man aber auch nicht sein, aber wir kennen uns, seit wir klein sind. Und für uns beide ist klar, dass es einfach eine Kapitalanlage ist. Du musst die Wohnung ja sowieso erstmal ungefähr 10 Jahre halten, bevor du sie verkaufst. Also nein, musst du nicht, aber du musst halt einfach Steuern zahlen und wir haben jetzt auch kein Interesse daran, die Wohnung zu kaufen und dann irgendwie wieder zu verkaufen. Und würden wahrscheinlich gemeinsam irgendwie schauen, dass wir vielleicht noch mal mehr daraus machen können. Also deshalb machen wir es zusammen.
Okay, ja. Meine Frage wäre jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, da wäre ja dann wahrscheinlich, wenn ein Kredit zusammen aufnimmt, der wird ja dann monatlich abgezahlt, ne? Davon gehe ich mal, genau.
Genau.
Ja. Und sagen wir mal, man weiß ja immer nicht, was die Zukunft bringt. Einer von euch beiden, ich meine, ich bin jetzt seine Freundin, deswegen rede ich jetzt einfach von ihm, aber es ist ja egal, bei wem. Bei einem von beiden kommt es jetzt zu der Situation, dass er oder du den Anteil nicht mehr zahlen könnt.
Mhm. Naja, das Gute daran ist ja, dass der Kredit sich hauptsächlich aus der Miete deckt.
Okay, also es wäre sozusagen so ein selbstlaufendes Projekt.
Genau, also da haben wir jetzt nicht das Risiko, dass wir sagen, okay, wir müssen, jeden Monat muss jeder nochmal 500 Euro einbringen, damit wir den Kredit abbezahlen können. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich weiß, dass er eine sehr sichere Stelle hat, weil er bei meinem Vater angestellt ist. Also, ich meine, oder selbst wenn irgendjemand den Job verliert, wir sind beide jetzt keine, was heißt das, Larifari oder ich weiß auch nicht, wie man das, okay, manchmal schon, aber ich sollte ihm den Podcast nicht zeigen. Hat er da Bedenken? Nein, da ist kein, ja. Also ich habe am Anfang auch darüber nachgedacht, okay, wie ist es, wenn man zusammen eine Wohnung kauft? Das Interessante ist zum Beispiel, ich würde, angenommen, ich hätte einen Partner und man würde gemeinsam eine Wohnung, eine Eigentumswohnung kaufen, um dort einziehen zu wollen. Das finde ich ist viel, viel, viel schlimmer. Also es ist viel, da gibt es viel mehr Dinge, an die du denken musst. Aber so ist es einfach als Kapitalanlage. Wir lassen das erstmal da und dann guckt man irgendwann, jedem gehört die Hälfte. Wir können nichts ohne einander machen. Also ich meine, ich könnte jetzt nicht das Ding nicht verkaufen ohne ihn, er könnte es nicht verkaufen ohne mich.
Also das wäre sozusagen vertraglich oder durch diesen Kredit wäre das gesichert, dass ihr beide da drin steht in dem Miet- oder Kaufvertrag oder was auch immer das dann ist.
Genau, wir stehen beide drin.
Okay.
Ja.
Und wenn jetzt einer von euch einfach, weiß ich nicht, du hast gesagt, in 10 Jahren könnte man die dann steuerfrei verkaufen oder so. Ich kenne mich da nicht so aus mit den Gesetzen, aber wenn jetzt einer von euch beiden in ein paar Jahren sagt, ich würde die Wohnung nicht mehr halten wollen, ich will sie verkaufen, du musst mir den Anteil auszahlen. Wie geht man da mit so einer Situation zum Beispiel um?
Ich glaube, dann kann man ja erstmal schauen. Ich würde wahrscheinlich erstmal schauen, ob jemand in meinem Umfeld den Anteil haben will. Ist ja auch die Frage, wie hoch die Wertsteigerung war. Und Sonst muss man die andere Person vielleicht einfach auszahlen. Keine Ahnung. Und man schon eine Lösung für finden.
Ich lache so, weil es ist so witzig, weil ich liebe deine Risikobereitschaft. Also so in dem Sinne bist du, ich denke dann immer schon so 3000 andere Sachen, aber du bist halt so, ja, da findet man, also man findet, natürlich findet man auch eine Lösung, du hast ja völlig recht.
Also das ist, ich meine, das wäre für mich gar nicht das Problem, weil du hast ja immer, da ist ja immer irgendein Wert vorhanden. Es ist total absurd, ich habe mich mit meinem Vater unterhalten und meinte so, ja, okay, was ist, wenn das Haus abbrennt? Also, dann meinte er so, ja, dann ist die Wohnung weg. Du kannst doch nicht einfach sagen, dann ist die Wohnung weg, aber...
Ja, aber das ist ja versichert dann. Also dafür, ja, genau, kriegt man ja dann Geld. Das wäre meine kleinste Sorge, ehrlich gesagt.
Und das ist meine größte Sorge. Weil solange die Wohnung da ist, ist für mich auch immer irgendwie der Wert vorhanden. So, ich kann ja da vorbeifahren und ich sehe es und zack, ich bin wieder weg. Es ist halt immer noch da. Deshalb ist das Risiko für mich, keine Ahnung, ein anderes. Oder ich sehe da gar nicht so viel Risiko. Und nun muss man auch sagen, dass die Wohnung wirklich sehr, sehr, sehr günstig ist. Ja.
Ja.
Also für mich wäre das, was für mich schlimm wäre, wenn der Mieter zum Beispiel nicht die Miete zahlt. Okay, dann ist auch alles noch so in dem Rahmen, dass wir es tatsächlich selbst zahlen könnten, dass wir jetzt nicht... Also wir könnten dann noch die Kreditraten selbst zahlen. Ja. Aber das wären Sachen, die für mich schlimm ist. Oder wenn da einer drin ist, der einfach alles krass vermöhnen lässt. Okay, ist anscheinend so, weil ich habe die Wohnung gesehen. aber ja...
Okay, ich komme da gleich wieder drauf zurück. Ich frage dich, glaube ich, all die Fragen auch, weil ich so aus Erfahrung im Familienkreis weiß, dass es gab da mal eine Situation von entfernteren Bekannten, die hatten ein Haus und dann wollte, also es sind drei Geschwister, die hatten ein Haus und dann wollte der eine, also der Bruder, wollte dann seinen Teil ausgezahlt bekommen. Und die beiden konnten sich das, also die haben schon Geld gehabt, aber die hatten jetzt nicht so viel bares Geld, dass sie in den Teil einfach auszahlen konnten. Deswegen haben sie es am Ende dann halt verkauft, damit er seinen Anteil bekommen konnte. Und das sind halt so Sachen, die habe ich.
Aber haben die davor da drin gelebt oder was war das?
Ja, das war deren Kindheitshaus, also Familienhaus, Familiengrundstück halt.
Aber wer hat in dem Haus gewohnt?
Zu dem Zeitpunkt, als sie es verkauft haben, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, dass sie es dann am Ende verkauft haben, damit sie ihm den Anteil auszahlen können.
Ja, will ich nicht machen, wahrscheinlich dann gerne.
Ja. Nein, also ich meine, das ist halt das Ding. Du hast ja auch gesagt, ich meine, du würdest dann eine Lösung finden, dass du gegebenenfalls dann ihm den Anteil auszahlst. Er würde es vielleicht genauso machen, andersrum. Aber manchmal ist es halt nicht möglich, aber in dem Fall ist der Wert vielleicht noch so überschaubar, dass es hoffentlich kein Problem darstellen sollte, wenn es so eine Situation gibt.
Also ich meine, das Ding ist ja, wenn angenommen, die Wohnung, und es ist total utopisch, so wird es nicht kommen, die Wohnung ist irgendwann 10 Millionen wert und er sagt, ey, ich will das Ding verkaufen, dann würde ich auch sagen, klar, machen wir. Hallo? und wenn der Wert aber noch so klein ist und ich sagen würde so, nee, das kommt, ich würde sie jetzt nicht verkaufen, das lohnt sich einfach nicht, dann könnte man ihn ja immer noch auszahlen.
Ja.
So, und du kannst ja dann auch einfach einen Kredit aufnehmen oder was, also was weiß ich. Ich meine, dann denkt man, ja, dann hast du wieder einen Kredit aufgenommen und du hast ja dann auch die doppelten Einnahmen. Von daher ist ja hups wie gesprungen.
Ja.
Vielleicht habe ich auch einfach nur zu wenig Ahnung davon und denke deshalb, dass es so easy peasy läuft, aber.
Na, ich glaube, du hast schon recht. Also wahrscheinlich ist das Risiko bei so einer Immobilie zu dem Preis, wie du ihn genannt hast, ist überschaubarer und ich glaube nicht so groß, wie wenn du jetzt sagst, ihr kauft irgendwie eine Eigentumswohnung für eventuell 500.000 Euro, dann ist das eine ganz andere
Sache. Genau. Und ich glaube auch immer, wenn du, angenommen, du hast einen Partner oder eine Partnerin und dann ziehst du in diese Eigentumswohnung ein und irgendwann merkst du, die Wohnung ist toll, aber der Partner oder die Partnerin nicht und dann müsst ihr damit was überlegen. Wobei, dann kannst du die immer noch untervermieten und beide Leute ziehen vielleicht einfach aus und ja. Aber ich glaube, das ist dann irgendwie schon, das ist vielleicht viel komplizierter.
Ja.
Deshalb, ja, werden er und ich wohl nie eine Beziehung haben.
Wer weiß.
Wer weiß, wir wissen es nicht. Nee.
Ja, und erzähl doch, ich meine, du hast ja so ein bisschen Erfahrung. Ich weiß, dein Papa, der hat auch der hat auch Erfahrung mit Eigentumswohnungen. Und zum Thema Mieter, hattet ihr da schon mal irgendwie schlechte Erfahrungen im Sinne von, dass Mieter irgendwie die Miete nicht gezahlt haben? Und wie geht man dann damit um?
Also ich persönlich nicht. Aber ich kenne es halt von meinem Vater. Und ja, also ich meine, einmal da hat jemand so wirklich echt, das war so ein Messi-Schweinebär, hat auch die Miete nicht gezahlt. Und das Problem ist ja, dass du als Vermieter, wenn jemand die Miete nicht bezahlt, dann hast du echt erstmal voll die Arschkarte. Weil du kannst nicht von heute auf morgen sagen, du kickst den da raus. Das dauert eine Weile. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wird dir schneller der Strom abgestellt, als dass du aus der Wohnung draußen bist. Was ja auch irgendwie gemein ist, ne? Weil die Stromkosten sind ja geringer als die Miete. Und ich weiß auch, dass es einmal so war, es war eine Frau, die war alleinerziehend mit einem kleinen Kind und die konnte die Miete nicht bezahlen. Und mein Vater ist der, also das ist ja wirklich ein Engel, ne? Wenn die hat gesagt, sie kann die Miete nicht bezahlen, was macht er? Er steckt ihr Geld in den Briefkasten. Er hat nur noch mal Geld gegeben, damit sie sich was zu essen kaufen kann, weil sie hat auch ein kleines Kind und bla. Und ich glaube, er hat dann sogar auch ihre Stromkosten bezahlt. Weil er einfach so, keine Ahnung, der hat halt ein Herz für alle. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass sie eigentlich von irgendeinem Amt, also manchmal ist es ja so, dass sie die Miete direkt an den, ich glaube, manchmal zahlen die Miete an den Vermieter. Mhm. Und manchmal überweisen sie es aber auf das Konto von der Person. Ich weiß nicht, warum es mal so immer so ist, keine Ahnung. Dass sie eigentlich Mietgeld bekommen hat, aber sie hat einfach die Miete nicht bezahlt. Ja, das ist echt blöd. Und ich selber habe ja meine Wohnung auch schon untervermietet. Und ich weiß noch, dass ich war halt nicht vor Ort, ich konnte niemanden sehen und hatte dann halt irgendwie so, ich glaube, da hatte ich zwei Gespräche. Das einmal war das so ein Pärchen mit einer Katze und das andere war der, der jetzt da drin war. Der wollte halt nach Berlin ziehen und das ist so, der war halt allein und kannte halt niemanden in Berlin. Und dann war es halt so die Frage, okay, wen von beiden nehme ich? Und natürlich merkt man da zum ersten Mal, dass man voll mit seinen Vorurteilen konfrontiert wird. Weil klar, so ein Pärchen, was irgendwie schon ein bisschen zusammen ist und dann haben die eine kleine süße Katze und das ist ja miteinander gesprochen, das wirkt halt irgendwie viel vertrauenswürdiger als ein Single-Mann, der jetzt irgendwie nach Berlin zieht und keine Ahnung. Ja, und wen habe ich genommen?
Den Single-Mann.
Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also ich habe den so gern, der ist total lieb, wir haben überhaupt keine Probleme miteinander. Und manchmal tut es mir leid, weil ich glaube, manchmal bin ich echt so voll die schusselige Vermieterin.
Wäre ich jetzt nicht überrascht.
Aber er trägt es mit Fassung. ja, es ist ein sehr unkompliziertes Verhältnis, was echt cool ist.
Sehr cool. Aber gab es nicht auch, vielleicht erinnere ich mich gerade falsch, aber hattest du nicht auch für eine ganz kurze Zeit tatsächlich ein Pärchen in der Wohnung, die dann aber wieder ausgezogen sind?
Genau. Die waren davor drin.
Da war ein Pärchen davor drin, ne?
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die gefunden habe. Die habe ich aber auch nicht mehr gesehen, weil da war ich schon weg. Da hat eine Freundin von mir, hat denen irgendwie die Schlüssel gegeben und so. Also ich habe nie jemanden direkt getroffen und ich habe da hatte ich aber auch das Problem, das waren die Einzigen, die Wohnung haben wollten. Und da hatte ich nicht viel Wahl. Habe ich gemacht.
Die Wohnung ist ja auch möbliert, muss man dazu sagen. Also
die ist komplett möbliert, das Bettwäsche, Handtücher, so alles Mögliche, was auch immer man haben mag. Und ich kann mir nicht mehr vorstellen, in diese Wohnung zurückzugehen. Ne? Das war ja so komisch. Ich war einmal noch da drin, als der jetzt da drin wohnt, Geburtstag hatte. Und das fühlt sich so komisch an. Ich habe 10 Jahre in der Wohnung gewohnt und dann war es so, ja, es ist halt mein Zuhause. Jetzt nicht mehr mein Zuhause.
Fühlt es sich fremd an?
Mhm. Ja.
Und hast du so ein bisschen Wehmut dabei oder ist es okay, weil das ist einfach das Kapitel ist halt zu Ende?
Als ich wiedergekommen bin, habe ich ja dann bei meinen Eltern gewohnt. Die sind ja jetzt weg. Und hier ist fast alles fertig. Mir fehlt noch ein bisschen die Küche. Und ich habe, also ich meine, ich liebe mein Zuhause jetzt. Ich liebe das. Ich möchte hier nicht mehr weg. Aber ich könnte natürlich, kann ich mir vorstellen, okay, na, was heißt, ich möchte nicht mehr weg? Also nicht mehr aus der Wohnung raus und eine andere Wohnung in Berlin gerade. Aber ich meine, das ist auch kein Wunder, weil ich habe ja, Mann, ey, das war richtig anstrengend alles. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wenn ich jetzt nochmal ins Ausland gehen würde, ob ich sie dann untervermiete. Und erst dachte ich, ja, das mache ich, aber ich bin mir gar nicht so sicher, weil es ist schon komisch, wenn du deine Wohnung untervermietest und dann kommst du zurück und da haben aber jetzt irgendwie 3 Monate andere Menschen drin gewohnt.
Ja.
Ja.
Ich kann es verstehen. Ich glaube, ich wäre auch nicht der Typ dafür so unbedingt.
Ich glaube, wenn ich zum Beispiel eine Freundin hätte, die gerade eine Wohnung sucht, dann ist das was anderes. Aber so komplett fremde Menschen,
naja, ja. Da ist ja auch ein bisschen Zeit, dir das zu überlegen.
Ja. Sieht ja nicht aus, als würde sich das hier bald ändern. Wie ist es eigentlich mit deinen, hier, wolltest du dich nicht um Aktien, das waren Aktien bei dir, ne? Aktien und Fonds, mit denen du dich beschäftigen wolltest.
Ja, ich glaube, das habe ich auch schon erwähnt, das habe ich tatsächlich noch gemacht, bevor das Jahr letztes Jahr, also vor das letzte Jahr geendet ist. Und ich habe tatsächlich auch mal so eine kleine Summe, also wirklich nicht viel, ich glaube, ich habe 500 Euro genommen, das ist ein Witz. Also Leute, die investieren, die wissen, dass das ein Witz ist, das ist halt so gut wie gar nichts. Aber ich habe so 500 Euro genommen und es einfach mal in so ein paar ETFs reingepackt, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das entwickelt, wie das ist, wie der ganze Prozess überhaupt ist. Und habe hier in Thailand mir auch mal, also irgendwie ist es verwirrender hier bei der Bank, aber habe hier auch mal geguckt, was die für Produkte haben zum Investieren. Und bin da noch gut dabei. Also ich recherchiere immer noch fleißig und habe hier auch irgendwie so Zeit. Also die haben hier, ich habe ganz oft gelesen in Deutschland, dass man das eigentlich, also viele empfehlen das nicht, weil man da immer so eine Gebühr zahlen muss, wenn man in so ein, so ein Fonds investiert. Mhm. Aber ich habe das trotzdem einfach mal gemacht hier mit zwei Fonds, wo ich so ein bisschen was reingepackt habe. Und ja, mal schauen, wie sich das so entwickelt, was da so passiert. Auf jeden Fall sehr interessantes Thema.
Es ist super interessant, oder? Aber ich finde immer, ich weiß auch nicht, ich glaube, weil ich mich nie damit beschäftigt habe und ich habe es wahrscheinlich 1 Million Mal gesagt bei Aktien und diesen Fonds, ich habe immer das Gefühl, ich verstehe gar nicht, was da eigentlich alles hintersteckt.
Ja.
Und das ist, für mich ist es irgendwie so eine schlabberige Masse, die ich nicht greifen kann.
Ja, kann ich verstehen. Ich bin auch auf, ich habe immer noch ganz viel, was ich nicht richtig 100% verstehe und deswegen bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig. Aber es gibt ja YouTube und es gibt richtig viele Videos, die dir ganz viel erklären können und die es dir auch irgendwie auf so eine Art und Weise verstehen, dass selbst wenn du keine Ahnung von Finanzen hast, verstehst du es irgendwie, worum es da geht. Und ich meine, klar, irgendwie sagt dir jeder, du sollst nicht investieren, wenn du nicht verstehst, in was du da investierst und irgendwie macht es ja auch Sinn. Aber andererseits denke ich mir so, ich werde jetzt nicht irgendwie jedes einzelne Produkt oder also so zum Beispiel so ein ETF besteht ja aus verschiedenen Aktiengruppen sozusagen. Und ich werde mir jetzt nicht, okay, das ist wahrscheinlich jetzt ein Fehler für jemanden, der das professionell macht, aber ich gucke mir da nicht jedes Produkt im Detail an, ganz ehrlich. Ich gucke da so grob rein, okay, was ist da so drin, welche Länder sind da vertreten, was für Aktien sind da hauptsächlich. Und wenn ich das interessant finde für mich und denke, okay, da ist Potenzial, dann probiere ich es halt einfach. Ist halt, so wie du gesagt hast, es ist natürlich ein bisschen so eine Glückssache. Aber ich nehme ja jetzt auch nicht, 500 Euro und pack die sozusagen in eine Aktie, Facebook oder was weiß ich. Weil damit müsste man sich dann wahrscheinlich schon ein bisschen genauer auseinandersetzen. Aber die Sachen, wo ich halt Geld reingepackt habe, die setzen sich halt aus verschiedenen Aktien zusammen. Also da ist irgendwie, weiß ich nicht, die investieren in Apple und dann noch, weiß ich nicht, Alibaba aus China und keine Ahnung was. Also es setzt sich aus verschiedenen Sachen und dann ist das Risiko ja auch viel breiter gestreut, als wenn du jetzt sagst, okay, die eine Aktie oder diesen einen Aktienmarkt nicht. Ja.
Ich glaube auch, dass man, wenn man einfach mal anfängt, viel mehr dazu lernt.
Ja. Und es ist gar nicht mehr so kompliziert. Also klar, ich meine, diese ganzen Analysen würde ich natürlich auch gerne können, die diese ganzen Finanzheinis dann machen. Dann musst du dir die Zahl angucken und die Zahl. Aber da werde ich, ich glaube, da werde ich mich auch nie reinfummeln, weil das ist uninteressant für mich. Auch wenn es natürlich wahrscheinlich viel mehr darüber aussagen könnte, welches Potenzial in dem und dem Unternehmen steckt. Aber dafür habe ich dann wahrscheinlich doch einfach zu wenig Wissen und zu wenig Geduld, ehrlich gesagt.
Ja. Hast du irgendeinen Tipp, bei dem du sagst, okay, wenn man sich dafür interessiert oder damit anfangen möchte, würde ich dem oder dem Account folgen oder?
Okay, ich habe einfach angefangen, auf YouTube gibt es tausende Finanzkanäle und ich habe angefangen, mir so ein paar anzugucken und dann merkt man ja, okay, wen findet man irgendwie sympathisch, wer erklärt es einem auf so eine Art und Weise, dass es halt für mich ansprechend ist und da folge ich, glaube ich, 2 oder 3, die regelmäßig irgendwie Videos posten und das Problem ist für mich so ein bisschen, die sind halt im amerikanischen Raum, aber irgendwie benutzen die halt viele Dinge, die trotzdem relevant für mich sind. Und dann müsste ich mal nachgucken, vielleicht packe ich das in unsere Shownotes rein. Gibt es auch so ein paar deutsche Accounts, die Sachen auch richtig gut erklären. Weil als ich dann nämlich angefangen habe, mich mit den ETFs auseinanderzusetzen, dachte ich so, okay, das brauche ich jetzt auf Deutsch. Ich muss wissen, wie ich das mit meiner deutschen Bank mache, wie ich das da investieren kann. Und dann natürlich habe ich auch bei Freunden gefragt, die sich so ein bisschen auskennen. Die das vielleicht auch schon gemacht haben. Wie haben die angefangen? Was haben die noch so für Tipps? Und wenn man dann so ein bisschen da reinkommt, dann ist es ja, und dann findet man immer mehr und mehr Informationen und Stück für Stück versteht man dann auch mehr.
Okay. Du müsstest das mal mit mir teilen.
Ja, mache ich.
Okay, das heißt, wir werden bald richtige Finanzinvestoren.
Ja, ich glaube, das werden wir nie.
Moguls. Ja, auf jeden Fall. Den kann ich selbst nicht richtig ernst nehmen.
Ja, du machst dein Investment halt mit Immobilien. Die einen machen es so, die anderen so.
Ja, aber ich glaube, es lohnt sich auch nicht immer mit den Immobilien. So. Von daher, es geht ja auch nur, wenn da was Günstiges ist. Und wenn man jemanden an der Seite hat, der handwerklich im Funken begabt ist.
Ja, das stimmt.
Dann ist das nochmal was ganz anderes.
Ja, ich teile das mit dir. Ich teile die Accounts mit dir, denen ich folge.
Wobei, jetzt habe ich gar kein Geld mehr dafür. Das ist alles
puff. Ja, es gibt eine grundlegende Regel, die kann man ja einfach mal so sagen und die finde ich sehr interessant. Alle, die, also egal welchem Account ich folge, deren Grundregel ist, dass man eigentlich, bevor man anfängt, irgendwas zu investieren, sollte man Minimum 6 Monate, so wie so eine Notreserve haben. Also du solltest das Geld für 6 Monate haben, um zu überleben, wenn du jetzt kein Einkommen mehr hättest. Also und wenn du diesen Notfonds sozusagen hast, also zur Seite gelegt hast, alles, was dann kommt, kannst du anfangen zu investieren.
Ah, okay. Das heißt nicht dein bitteres Erspartes einfach aus dem Fenster verprassen.
Nein, nein. Also du solltest...
Das ist das, was ich jetzt mache.
Ja, aber ich finde, das ist total wichtig, weil das muss ich mir auch erstmal, okay, du musst dir erstmal was ansparen und das muss wirklich irgendwie für Notfälle und so sein. Und dann, was du extra hast, kannst du dann anfangen zu investieren.
Also es ist dann wirklich wie Spielgeld sozusagen.
So ein bisschen, ja.
Ja. Gut, ich gehe den anderen Weg. Ich nehme noch Geld dazu, was ich gar nicht habe. Aber danke für den Tipp. Nein, Quatsch, das lässt sich ja nicht, das ist ja was ganz anderes.
Ja, aber dann kannst du ja anfangen, dir so deinen kleinen Notfallfonds einzurichten.
Danach meinst du?
Ja, oder vielleicht so, ich weiß ja nicht. Wann wäre denn der Kauf der Wohnung?
Ja, wir sprechen gerade noch mit dem Mieter über so Einzelheiten. Und dann, ich glaube, dann geht es wahrscheinlich relativ zügig. Keine Ahnung, wobei die Frage ist, ob wir noch eine zweite Wohnung dazu nehmen.
Im gleichen Haus?
Nee, wenn wir schon Kredit aufnehmen und angeblich soll es so sein, dass Banken gern lieber größere Kredite vergeben, ist die Frage, damit wir bessere Bedingungen haben, ob wir nicht einfach sagen, wir kaufen 2 Wohnungen. Mal gucken. Also es macht halt nur Sinn, wenn es noch eine andere zweite Wohnung gibt. Der Makler ist hochmotiviert, hat aber das waren die Sachen jetzt auch nicht irgendwie so gepasst. Es war dann irgendwie, was gab es da noch? Eine Wohnung in Lichtenberg. Was war das? Ein Zimmer, aber mit einem Dachgiebel dazu für 250.000 Euro für, das waren dann irgendwie 30 Quadratmeter und die Fläche von dem Dachgiebel konnte man auch nicht dazu rechnen. Aber ich dachte so, wow,
ja, krass.
Die wird es dann da wahrscheinlich nicht.
Ja. Ja. Also sucht ihr potenziell noch eine zweite Wohnung?
Genau, also wenn sich da was Gutes ergibt, dann wäre das schon ganz cool.
Und wie sind die Gebühren für so einen Makler in Deutschland?
Was waren das? 3%?
Okay.
Ich bin mir gerade sicher.
3% von 58, nee, warte mal, was war das? 85.000 ist ja jetzt auch nicht so viel. Ja, dann.
83.
Ja, 83.
Warte mal, was ist eine übliche Maklerprovision? 7%. Aber okay, jeder Makler legt es selbst fest. Und ich glaube, in dem Fall sind das 3%.
Okay. Ah, dann sollte er sich mal noch ins Zeug legen für die zweite Wohnung, damit es sich auch lohnt.
Genau, ja, finde ich nämlich auch. der war aber ganz nett und ja.
Hast du denn Tipps für Leute, die vielleicht auch nach Wohnungen gucken, wo man da anfängt oder wie man am besten vorgeht?
Man guckt halt im Internet, oder? Also, und wahrscheinlich bevorzugt eigentlich eine Wohnung ohne Maklerprovision. Und man muss sich überlegen, was man mit der Wohnung machen möchte und wie viel Eigenkapital man hat. Und dann...
Gibt es da irgendwie so eine Grundregel, wie viel Eigenkapital man haben sollte, wenn man eine Wohnung kauft?
Ich glaube, die gibt es, aber die kenne ich nicht. Also ich glaube, du kannst jetzt nicht mit nichts ankommen. Das geht nicht. Und das ist halt viel leichter, wenn man zu zweit ist. Weil wenn beide nur ein bisschen haben, hat man dann schon zusammen ein bisschen mehr. Okay, wobei, wenn du einen Bürgen hast, ist das ja auch nochmal... Wir haben ja noch jemanden, mein Vater würde ja auch für uns bürgen.
Ja.
Also du merkst, im Grunde habe ich absolut keinen Schimmer davon. Das, was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach die ganze Zeit geguckt, okay, welche Wohnungen gibt es, die richtig, richtig günstig sind.
Okay. Aber was ich auch noch dazu... Also meine nächste Frage wäre dann auch noch, klar, günstig ist gut, aber woher weiß man, dass man jetzt wirklich nicht die Katze im Sack kauft?
Du musst dir die Wohnung angucken.
Aber hast du da so ein paar Tipps? Weil ich meine, ja, du bist mit deinem Papa hingegangen und der kennt sich damit aus, aber wenn man jetzt so ein Laie ist, es gibt so ein paar grundlegende Sachen, wenn man in so eine Wohnung geht, wo man schon so weiß, okay, das könnte irgendwie kostenaufwendig sein oder lohnt sich nicht oder keine Ahnung.
Also ich meine, wir haben ja jetzt gesehen, dass, okay, die Frage ist ja, meistens, wenn du die Wohnung kaufst und da ist ein Mieter drin, ist der vielleicht schon eine Weile drin, wie viel Miete zahlt der, lohnt sich das? Meistens lohnt sich das ja viel mehr, wenn der Mieter draußen ist und die Wohnung neu machst und nochmal viel teurer vermietest. Das ist halt leider tatsächlich so. Und dann kannst du dir da so ein bisschen überlegen, okay, was müsstest du neu machen und wie viel kostet das Ganze dann und wie blablub. Oder es mit dem Mieter irgendwie abklären. Oder vielleicht ist auch einfach alles in Ordnung und du lässt es alles so laufen. Wichtig ist, dass du eine Bescheinigung bekommst, dass der Mieter seine Miete gezahlt hat. Weil sonst hast du am Ende die Wohnung, aber du hast die Mieteinnahmen nicht. Und sowas gibt es irgendwie so eine Bescheinigung darüber, dass der Typ oder die Frau oder die Familie, was auch immer, dass sie regelmäßig gezahlt haben. Und ich glaube, dann musst du halt auch schauen, wenn du in der Wohnung bist, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, was für Sachen sind da irgendwie kaputt oder womit kann der ankommen, dass du das irgendwie reparierst. Was sind da für Fenster drin? Weil angenommen, du hast da irgendwie so ein altes Gemäuer und dann sagen die später, wir wollen hier neue Fenster haben und jeder Eigentümer muss sich daran beteiligen. So, dann musst du dich halt zusätzlich noch an den Fenstern beteiligen, solche Sachen. Und ich habe irgendwas mit der Art, wie geheizt wird, habe ich absolut keine Ahnung von. Sollte man auch drauf achten, ob es umgestellt wird und wie blub, blub, blub.
Ja. Ja, ich weiß, dass es da einiges gibt. Und gerade, genau, wie du gesagt hast, ich weiß, die Wohnung, in der meine Mama vorher gewohnt hat, es war nicht ihre Wohnung, aber es war eine Eigentumswohnung. Und ich weiß halt, die Kosten, die Eigentümerin halt teilweise für so Balkone wurden renoviert, die Fassaden wurden renoviert. Und ich weiß halt, dass das enorm hohe Kosten waren. Und das sind die muss man ja dann auch tragen. So.
Ja, genau. Und das ist dann halt schon ein bisschen blöd. Wenn du wenn du damit gerade anfängst und eigentlich ja, nur Geld für die Wohnung an sich hast und kaum hast du die Wohnung, wird alles renoviert und modernisiert, dann ist halt echt ein bisschen doof.
Ja.
Ja. Was ich noch total spannend fand, wenn man so nach Wohnungen schaut, dann sieht man meistens Wohnungen aus Zwangsversteigerungen.
Okay.
Und ich finde es richtig, weil ich meine, das Absurde ist, ich sehe dann die Wohnung und denke mir, hey, Moment mal, das kann nicht sein, dass eine Wohnung irgendwie in Charlottenburg mit 2 Zimmern so günstig ist. Das ist einfach, das ist nicht machbar. Und ich bin erst viel später darauf gekommen, dass das alles Wohnungen aus Zwangsversteigerungen sind. Aber du musst halt vorher schon, ich glaube, 10% von der Summe überweisen und dann kannst du halt erst an der Versteigerung dann teilnehmen.
Und dann weißt du nicht mal, ob du die bekommst.
Und weißt nicht mal, ob du sie bekommst oder musst du halt das Geld nochmal wieder bekommen. Aber da dachte ich auch, wenn ich später, weil es ist natürlich ohne Frage, habe ich später mega viel Geld und ich werde einfach nur zur Freude, einfach nur aus reinem Vergnügen an diesen Versteigerungen teilnehmen. Ich glaube, es macht richtig viel Spaß. Und dann habe ich aber auch einen richtig großen, auf jeden Fall werde ich einen richtig großen Hut haben, wenn ich das mache.
Was sind denn da so die Kosten? Also für die Charlottenburger Wohnung zum Beispiel. Würde mich auch mal interessieren.
Also wenn die Wohnung irgendwie 120.000 Euro kostet mit 2 Zimmern in Charlottenburg, dann ist da schon irgendwie so uns eine schöne Altbauwohnung da drin. Aber das ist natürlich dann irgendwie der Mindestpreis und es geht dann viel, 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 viel höher.
Okay. Mich würde mal interessieren, für wie viel die dann am Ende tatsächlich verkauft werden.
Mich auch. Und vor allem das Ding ist ja, wenn du dir so einen Tag aussuchst für alle Leute, so der erste Tag im Jahr, an dem richtig schönes Wetter ist und wenn da eine Versteigerung ist, dann würde ich auf jeden Fall hingehen, weil da denke ich mir, alle anderen Leute wollen ja draußen in der Sonne sein. Dann muss ich immer die Tage raussuchen, an denen alle anderen nicht wollen. Und dann, glaube ich, kann man
da gute Schnäppchen machen.
Genau. Also mein Vater meinte, er hat einmal bei sowas mitgemacht und das ist aber unglaublich ist, wie viele dusselige Menschen es gibt, weil sie dann einfach nur, damit sie irgendwas ersteigern, halt mitbieten und es macht irgendwann schon gar keinen Sinn mehr.
Okay, ja gut.
Aber ich glaube, das ist das übliche Problem.
Aber interessant, ja.
Ja, das wäre interessant. Mal gucken, wie das da weitergeht. Und ich merke auf jeden Fall, dass ich mich viel mehr damit beschäftigen muss. Ich mich auch viel mehr damit beschäftigen, wie ich selbst ausrechne, dass sich das alles lohnt und bla bla bla. Das ist auf jeden Fall ist interessant.
Du bist ein kleiner Finanzprofi.
Ja, und dann frage ich mich ja auch, ich meine, wir haben jetzt gerade Corona und ich frage mich, wie sich das auf die ganzen Immobilien auswirkt.
Ja, das frage ich mich seit letztem Jahr, aber irgendwie ist der Effekt noch nicht so richtig zu sehen, ne?
Nein, ne?
Weniger als man gedacht hätte, was echt krass ist.
Ja, weil jetzt würde ich mir gerne so ein Immobilienportfolio aufbauen, aber irgendwie frage ich mich, warum die Sachen nicht günstiger werden.
Ja, ist wirklich so, habe ich mich auch schon gefragt. Weil alle ja, ich glaube, alle haben das gedacht, dass die Preise irgendwie runtergehen müssten, aber irgendwie passiert es nicht so wirklich.
Vielleicht passiert es jetzt noch, es kommt noch.
Vielleicht kommt es noch, ja.
Dass Leute ihre Sachen verkaufen müssen, ich weiß nicht. Und dann ist es ja, es gibt ja auch noch diesen Mietendeckel, das muss man ja auch die ganze Zeit mit einberechnen. Ne? Du darfst ja bei Wohnungen ich habe schon wieder die Hälfte davon vergessen. Vor oder nach 2015, vor 2015, danach ist ein Neubau. Nur noch bestimmte Mietpreise anrechnen. Und das heißt, dass die Mieter jetzt ihre Miete sozusagen wirklich runterfahren können. Es sei denn, es ist eine möblierte Wohnung. Dann geht eine andere Dinge.
Wenn es renoviert ist?
Möbliert.
Ah, möbliert, okay.
Und das Urteil ist aber auch noch nicht da. Es ist noch nicht entschieden, aber es gibt halt schon viele Leute, die jetzt ihre Miete deshalb irgendwie runterkürzen. Und dann müssen sie entweder die Miete später nachzahlen oder der Vermieter muss das alles zurückzahlen. Da bin ich auch nochmal gespannt, weil, also angenommen, das würde wirklich passieren und der Vermieter müsste einen Teil der Miete zurückzahlen. Ganz viele Vermieter haben ja, wenn sie ihre, also so, ich meine jetzt privat, ganz, so ganz stinknormale Menschen, die sich privat irgendwie Eigentumswohnung gekauft haben, die haben ja ihren Kredit schon daran bemessen, wie viel Miete sie einnehmen. Und wenn die jetzt viel weniger Mieteinnahmen haben und das alles zurückzahlen müssen, dann geht ja irgendwie das alles gar nicht mehr auf. Also bin ich auch gespannt. Mal gucken. Deshalb werde ich einfach versuchen, weiterhin Geld zu sparen.
Aber ist es dann so, wenn das Urteil durchgeht, muss man dann trotzdem Also zum Beispiel, ich frag aus Eigeninteresse, weil meine Mama wohnt in einer Wohnung, die renoviert worden ist, aber die ist bestimmt vor 2015 gebaut.
Aber ich glaube, Renovierung hat mit der Renovierung hat es nichts zu tun.
Aber muss sie dann sozusagen den Antrag auf Miet, also auf eine verringerte Miete stellen, oder muss der Vermieter das dann automatisch kürzen? Weißt du, was ich meine?
Dass die Miete, die sie weiß, nein, sie kann das von alleine, glaube ich, kürzen.
Okay, also sie müsste sich damit auseinandersetzen.
Ja. Ja, man merkt, ich habe einfach nur richtig gefährliches Halbwissen, aber ich bin trotzdem voll dabei.
Ja, das alles andere kommt hinterher sowieso. Wenn man dann gezwungen wird, sich noch mehr mit den Dingen auseinanderzusetzen, gegebenenfalls.
Ja. Aber es besagt auf jeden Fall, dass du deine Miete nicht erhöhen kannst. Du kannst sie ja eigentlich nur senken. Und da hatte ich wirklich Glück, weil ich habe meine Wohnung möbliert vermietet.
Das stimmt, ja.
Ja. Genau, ausgenommen hier, ich habe es gerade gegoogelt, sind Neubauwohnungen, die 2014 erstmals bezugsfertig wurden. Und, das ist ja auch interessant, Wohnraum, der davor unbewohnt war, und dazu gehören zum Beispiel neu ausgebaute Dachgeschosse. Ja.
Interessant.
Interessant, ja.
Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht.
Gut, dann können wir das abschließen.
Ja, ich glaube auch, dass wir das hier abschließen können. Halt uns auf dem Laufenden und mal sehen, wann du dann Wohnungseigentümerin bist.
Ja, ich bin gespannt. Ich finde es super aufregend. Ich meine, ich war schon mal bei diesem Notartermin und so dabei, da passiert halt nichts Spannendes. Ne? Das ist mega langweilig, weil einfach mal jemand alles runterrattert und am Ende wird unterschrieben. Aber trotzdem fühle ich jetzt schon eine ziemlich große Aufregung in mir. Es geht um.
Na gut, also dann, wie immer, hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ihr Erfahrungen mit Investment und Investment in Immobilien und was auch immer Finanzprodukte habt, dann könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.